Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Ich möchte heute mal der Frage nachgehen, wie schaffen wir es eigentlich, mehr Tempo beim Klimaschutz hinzubekommen? Stichwort Last Generation als Jugendbewegung will ich sie mal bezeichnen. Also junge Menschen, die sich aktiver als viele andere dafür einsetzen, auf notwendige Klimaschutzmaßnahmen hinzuweisen, indem sie durch zivilen Ungehorsam das alltägliche Leben stören. Da gibt es ja sehr interessante, heftige, kontroverse Diskussionen, wie weit dieser Protest oder diese Protestform gehen kann, gehen darf. Also die Sitzblockaden, das Beschmieren von Gemälden in Museen. Ist das zielführend? Ist das schon terroristisch? Da will ich heute mal so ein bisschen das Thema beleuchten, weil das natürlich jetzt auch aus meiner Perspektive so ein Zwiespalt ist. Ist das jetzt eine Bewegung, die gut ist, die man auch als Professor, als Hochschulangehöriger unterstützen kann, unterstützen sollte, unterstützen muss? Oder muss man sagen, nee, Freunde, ihr seid auf einem völlig falschen Weg. Das muss man ablehnen. Diese Form des Protestes ist nicht zielführend. Das will ich jetzt heute mal so ein bisschen beleuchten. Aus dem Blickwinkel, wie funktionieren denn vielleicht auch solche Protestformen? Kann das am Ende dazu führen, dass sich die Gesellschaft wandelt und dem Klimaschutz mehr Bedeutung gibt, dass wir schneller vorankommen? Also über den Klimawandel haben wir schon mehrfach gesprochen. Wir sind auf dem Weg bis zum Jahrhundertende, also 2100, rund 3 Grad Temperaturerhöhung zu haben, vielleicht zum vorindustriellen Zeitalter mit den entsprechend katastrophalen Auswirkungen auf das Ökosystem Erde. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was die Menschheit so tut gegen den Klimawandel, müssen wir feststellen, also so richtig das notwendige Tempo haben wir nicht. Ich denke, woran sich das zum Beispiel ganz gut ablesen lässt, ist, und die Diskussion wird ja im Moment auch geführt, wie stark immer noch fossile Energieträger gefördert und subventioniert werden, und zwar global. In Europa, natürlich auch in Deutschland. Aber global sind wir im Bereich von, muss man unterscheiden, Subventionen direkt und indirekt. Also direkte Subventionen, das sind jetzt Daten vom Internationalen Währungsfonds, 1,3 Billionen US-Dollar für fossile Brennstoffe. Und indirekt kommen nochmal 5,7 Billionen Dollar drauf, sind wir also bei rund 7 Billionen US-Dollar, die wir jedes Jahr, jetzt im Jahr 2022, 2021 waren es nur 6 Billionen US-Dollar, aber das muss man sich halt bewusst machen, dass wir immense Geldmengen investieren in die Nutzung fossiler Energieträger. Denn eigentlich ist ja der Weg klar, wie wir den Klimaschutz machen können. Wir müssen auf die regenerative Energietechnik setzen, die klimaneutral ist ohne Treibhausgasemissionen, aber wir fördern immer noch, und zwar in den letzten Jahren auch sogar steigend, immer noch fossile Energieträger. Das ist ein großes Problem. Man muss natürlich jetzt aufpassen bei diesen Berechnungen, was zählt rein. Also vor allem die indirekten Subventionen sind jetzt nicht so einfach zu fassen. Da gibt es natürlich andere Quellen, die dann andere Zahlen heranziehen. Man muss da gucken, wie so häufig, was sind die Systemgrenzen. Blicken wir mal auf Deutschland. Und das ist jetzt ja dann auch die Zielgruppe oder das Zielland, bei dem die letzte Generation ansetzt, dass wir in Deutschland mehr tun für den Klimaschutz. Tatsächlich sagt der Internationale Währungsfonds, dass Deutschland knapp 2% der Wirtschaftsleistung für die Subvention fossiler Energieträger einsetzt. Das sind rund 70 Milliarden Euro pro Jahr. Das muss man sich halt klar machen, dass wir es uns als Staat leisten. Und das ist weitestgehend auch regierungsunabhängig gewesen oder ist es immer noch, dass wir 2% der bundesdeutschen Wirtschaftsleistung dafür ausgeben, fossile Energieträger zu unterstützen. Da kann man sagen, gut, stoppen wir das, dann ist das Thema durch. So einfach geht es natürlich auch nicht. Da hängen natürlich Wirtschaftsleistungen dran, Arbeitsplätze, Sozialleistungen etc. Also wir brauchen da einen Ausstieg, wir brauchen einen Weg raus aus dieser fossilen Subventionierung. Aber ja, es geht nicht von heute auf morgen. Wofür geben wir das aus? Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz dabei, um da ein Gefühl dafür zu bekommen. Tatsächlich geht die Hälfte dieser Subvention in den Verkehrssektor, in verschiedene Bereiche. Also die Pendlerpauschale, die wir unterstützen. Wir haben Steuererleichterung für Diesel. Das Kerosin, also der Treibstoff für die Flugzeuge, ist von der Energiesteuer befreit. Internationale Flüge sind von der Mehrwertsteuer befreit. Die Binnenschifffahrt, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil, ist auch von der Energiesteuer befreit, also die Schifffahrt auf den bundesdeutschen Flüssen. Wir haben eine Pauschalbesteuerung für privat genutzte Dienstwagen. Biokraftstoffe werden subventioniert. Also ein bunter Strauß an Subventionen, die wir ausgeben. Der größte Batzen oder Einzeltopf ist die Energiebereitstellung und Nutzung von fossilen Energieträgern. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Also wir sind auch in Europa tatsächlich führend, was die Ausgaben angeht. Es ist für Deutschland ein Problem. Wir sind natürlich eine fossile Industrienation, groß geworden mit Kohle. Das ist jetzt stark zurückgegangen, wobei auch da fließen immer noch Gelder rein. Die Ewigkeitskosten im Ruhrgebiet, auch das ist eine Art der indirekten Subvention der Kohle. Wir müssen halt das Ruhrgebiet unterstützen, damit dort in den Gruben das Grundwasser mit dem Grubenwasser sich nicht vermischt. Anderes Thema, aber das ist so ein Beispiel, dass tatsächlich immer noch Kohlesubventionen fließen in Deutschland im Steinkohlebergbau. Also wir haben eine ganze Reihe an Subventionen, die müssten wir beenden. Ich kann vielleicht mal eine eigene Folge, eine Podcast-Folge zu machen. Und was jetzt klar ist, da müssen wir raus. Und die Klimaschutzbewegung, also Fridays for Future und dann, ich sag mal, diese Gruppe, die sich davon so ein bisschen abgespalten und ich weiß nicht, ob man radikalisieren sagen kann, aber die einfach doch mit deutlich oder mit wesentlich heftigeren, sichtbareren Mitteln versucht, dort Bewegung in den Diskurs zu bekommen, zeigt, also wir haben Bedarf, wir haben auch Potenzial, wir können da vieles machen, um den Klimaschutz voranzubringen. Man kann dieses Geld dann anders nutzen, vor allem halt in die Förderung der regenerativen, klimaneutralen Energieversorgung stecken. Denn 70 Milliarden Euro zu verschieben, das ist natürlich schon mal ein echter Batzen, mit dem man viel bewirken kann. Welchen Weg geht jetzt? Die letzte Generation, die nutzt den zivilen Ungehorsam. Das ist eine Protestform, die ja erstmal gewaltfrei ist. Auch da geht es natürlich, kommt dann irgendwann der Übergang auch in die den gewaltbereiten Widerstand, wobei das kein ziviler Ungehorsam dann mehr ist. Und da gibt es ja jetzt schon einige auch Gerichtsurteile von verschiedenen Gerichten bundesweit, die zu der Auffassung kommen, also dass dieser zivile Ungehorsam, das sind vor allen Dingen natürlich die Sitzblockaden im Straßenverkehr, das ist, also geht in Richtung von einer terroristischen Vereinigung. Das ist eine Art des Terrorismus. Es fängt damit an, und ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn man so ein bisschen mal in die Literatur schaut, worauf bezieht sich das? Das geht dann tatsächlich auf den Paragraphen 240 im Strafgesetzbuch zurück, nämlich der Nötigung. Das ist so der Paragraph, der dann herangezogen wird. Auch das ist tatsächlich in der Rechtsprechung tatsächlich schon ein starker Diskurs auch. Da gibt es also keine eindeutige Grenze, wo man sagen kann, das ist Nötigung, das ist keine Nötigung. Aber tatsächlich die Protestform des zivilen Ungehorsams bezieht sich dann auf, geht in Richtung der Nötigung. Vielleicht da direkt mal der Paragraph 240, erster Absatz. Das heißt es, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweiter Absatz: Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist und drittens, der Versuch ist strafbar. Darauf bezieht sich das, dass der Eingriff in den Straßenverkehr, das ist Nötigung, da gibt es dann auch die Diskussion, also führt das dazu, dass Rettungsfahrzeuge nicht zu Rettungseinsätzen rechtzeitig gelangen können. Die Diskussion hatten wir jetzt ja vor einiger Zeit in Berlin, die mit dem Klimaprotest direkt gar nichts zu tun hatten. Aber das musste dann auch geklärt werden und gutachterlich gezeigt werden, dass es da keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Aber das lässt sich natürlich sehr schnell vermischen. Wenn man sich das jetzt mal in der Historie anguckt, des zivilen Ungehorsams. Was haben wir da? Angefangen sicherlich Anfang des 20. Jahrhunderts, die Suffragettenbewegung, also in Großbritannien und dann auch in den Vereinigten Staaten, aus dem bürgerlichen Lager die Forderung nach dem Wahlrecht für Frauen. Das gab es dazu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht, also insbesondere in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Dass also eine Bewegung aufgekommen ist, die erst durch zivilen Ungehorsam, aber dann tatsächlich auch durch Gewalttaten versucht hat, das Wahlrecht für Frauen in Großbritannien zu etablieren. Angefangen tatsächlich 1903 von Emmeline Pankhurst, die war also die Gründerin der Women's Social and Political Union in Großbritannien, die diesen zivilen Ungehorsam förderte, der sich dann aber schrittweise radikalisiert. Das ging dann 2 Jahre später, 1905, los, dass es dann also auch zu Zerstörung von Eigentum kam, also das Zertrümmern von Schaufenstern, von Geschäften zum Beispiel. Beschädigung von Kunstwerken kennen wir, Anzünden von leerstehenden Gebäuden. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Das war immer das Ziel der Suffragetten. Also es durfte kein Personenschaden entstehen. Tatsächlich haben die auch Briefbomben quasi erfunden. Also das heißt Sprengsätze in Briefkästen. Ohne dass es jetzt wirklich zu Personenschäden gekommen ist. Die sind natürlich dann verhaftet worden in den Gefängnissen, haben dann die verhafteten Frauen, dann sind in den Hungerstreik getreten, um gegen die Inhaftierung zu protestieren. Aber es ging natürlich darum, öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das muss das Ziel sein, denn wenn ich jetzt eine politische Aussage treffen will, erreichen will, etwas umsetzen will. Und das ist so das Grundprinzip des zivilen Ungehorsams. Der funktioniert halt nur dann, wenn ich die Öffentlichkeit mitnehme und die Öffentlichkeit nach und nach diese Bewegung unterstützt. Denn wenn jetzt kleine Gruppen Dinge fordern, die von einer breiteren Öffentlichkeit nicht getragen und unterstützt werden, dann ist dieses Ansinnen kann nicht zum Erfolg führen. Das war, wie gesagt, bei den Suffragetten anders, dass man halt dann durch den Hungerstreik und durch diese Inhaftierung oder die Aufmerksamkeitsmachung auf diese Inhaftierung dann die Öffentlichkeit mitnehmen wollte. Einzelne Gruppen haben sich dann militarisiert, also haben dann wirklich, sind radikaler geworden, haben wirklich Gewalt angewendet gegen Objekte, niemals gegen Personen. Tatsächlich ist also nur eine Suffragette gestorben, die sich vor das Pferd des Königs warf, 1913, die dann im Nachgang gestorben ist. Tatsächlich ist dann diese Bewegung, die auch stark die Medien genutzt hat. Also das, was wir heute mit den sozialen Medien natürlich kennen, dass man über verschiedene soziale Medien natürlich auch Aufmerksamkeit in verschiedenen Bevölkerungsgruppen bekommt. Auch das ist damals bei den Suffragetten dann über die Zeitung natürlich erfolgt, um auch Sympathien zu bekommen. Dann kam der Erste Weltkrieg, die Militantenaktionen wurden ausgesetzt, um die Kriegsanstrengungen in Großbritannien zu unterstützen. Das gab aber auch eine öffentliche Zustimmung und im Wesentlichen gab es dann nach Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, teilweise Wahlrecht für die Frauen in Großbritannien und 1928 dann vollständig. Das heißt also, diese Bewegung hat etwas erreicht durch den zivilen Ungehorsam, der, und dann wieder der Vergleich zu der letzten Generation, gewalttätiger war. Das muss man festhalten, also die Zerstörung von Eigentum war auf jeden Fall ein Weg. Der war auch nicht unumstritten in der Suffragettenbewegung. Es gab auch gemäßigtere Gruppen, aber am Ende des Tages war dieser Weg erfolgreich, der sich aber nicht, und das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, nicht gegen Menschen richtete. Ein anderes ganz großes, ganz prominentes Beispiel des zivilen Ungehorsams war sicherlich die Bewegung von Martin Luther King in den Vereinigten Staaten, also die Rassentrennung in den USA in den 60er Jahren abzuschaffen oder Gerechtigkeit zu schaffen für schwarze Bevölkerung in den Südstaaten. Das war ja noch wirklich stark getrennt, dass Schwarze in den USA in den 60er Jahren also massiv benachteiligt wurden. Also was das Wahlrecht angeht, aber auch im täglichen Leben, dass es dann also getrennte Sitzbereiche in Bussen gab für Schwarze und Weiße. Eine große Ungerechtigkeit, die ja heute also nicht verschwunden ist in den Vereinigten Staaten, aber natürlich Gleichberechtigung herrscht. Das ist immer, gibt es in der Bevölkerung natürlich noch Gruppierungen, die diese Benachteiligung nutzen. Das sieht man halt auch an den Einkommensverhältnissen der schwarzen oder hispanischen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und vielleicht zu den Weißen. Aber Martin Luther King war natürlich einer der ersten. Ich denke, ganz groß seine Rede I Have a Dream in Washington. Aber ein anderer Punkt, ähnlich monumental, und das hebt sicherlich auch die Stellung von Martin Luther King heraus, ist der Letter von Birmingham, oder nach einem Gefängnis gesessen, nach einer Kundgebung, also Birmingham in Alabama, in den Südstaaten der USA, den er 1963 geschrieben hat als einen der zentralen Texte der Bürgerrechtsbewegung, der einfach versucht, und er hat natürlich auch viel durch zivilen Ungehorsam in einem friedlichen Protest versucht, auf die Ungerechtigkeiten hinzuweisen, sich aber dann, folgt jetzt in diesem Brief, darauf bezogen, dass die Unterstützung von gemäßigten Weißen viel zu gering ist, die gesagt haben, wir wollen lieber Ordnung haben, als dass es vorangeht oder dass wir dort dass es dort eine Gleichberechtigung gibt, also die mehr auf die Ordnung, weniger auf die Gerechtigkeit bedacht haben in Bezug auf die moderaten Weißen. Dennoch, also diese Infragestellung der Gesetze zum Beispiel, dass es ungerechte Gesetze gibt, dass es moralisch verwerflich ist, diese ungerechten Gesetze zu befolgen. Das heißt, dass es dort auch zu Änderungen kommen muss. Er verteidigt die Strategie des gewaltlosen Widerstandes, das ist sicherlich ein bisschen im Widerspruch zu Malcolm X, der deutlich gewaltbereiter war im Rahmen dieser Bürgerrechtsbewegung. Aber King sagt, wir brauchen den gewaltlosen Widerstand und den zivilen Ungehorsam und dass alle sich zusammenschließen sollen, um dieser Bewegung zu folgen, was ja dann auch in den Folgejahren schrittweise dazu geführt hat, dass es zu einer Verbesserung der Lage kommt, dass es zur Gerechtigkeit oder Gleichbehandlung von Schwarzen und Weißen gekommen ist oder anderen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten. Aber auch das und diese Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King war gewaltlos ein gewaltloser Widerstand und ein ziviler Ungehorsam. Also ne, dass dann in den 60er Jahren die Frauen nicht mit den Bussen gefahren sind, das ist auch ein weiteres Beispiel, weil sie aus Protest gegen diese Trennung, Sitzplätze schwarze, weiße, dann lieber gelaufen sind, mehrere Stunden, als mit dem Bus zu fahren, um zur Arbeit zu kommen. Was dann dazu geführt hat, dass sie ihre Arbeit als Dienstboten bei bürgerlichen Weißen in den Südstaaten nicht vollbringen konnten und es deswegen zu, naja, einer schlechteren Dienerschaft, Versorgung der bürgerlichen Schicht gekommen ist. Und ach, das sind so kleine Beispiele. Letztes Beispiel dann aus Deutschland, auch das Thema Sitzblockade. Das ist ja nichts Neues, sondern das kennt man aus der deutschen Geschichte. 1966 die Sitzblockade in Köln, die entstanden ist, weil die Kölner Verkehrsbetriebe ihre Fahrpreise erhöht haben. Also der Nahverkehr sollte teurer werden. Und da ist insbesondere Herr Lepple zu erwähnen, damals Student in Köln, der dann eine Sitzblockade organisiert hat, um gegen diese Nahverkehrspreiserhöhung zu protestieren. Und er wurde verurteilt als der Rädelsführer wegen geistiger Nötigung. Das hat dann eine sehr interessante Rechtsdiskussion ausgelöst, also verschiedenste Instanzen entschieden haben oder darüber geurteilt haben, ist jetzt diese Sitzblockade, ist das jetzt Nötigung oder ist das eine Form des Protestes, die zu tolerieren ist. Da gibt es ja das berühmte Lepple-Urteil des Bundesgerichtshofs, der dann 1969, also 3 Jahre später, urteilte, dass wer mit Gewalt nötigt, wer psychischen Zwang ausübt, indem er sich auf die Gleiskörper einer Schienenbahn tritt und damit den Wagenführer zum Anhalten veranlasst. Das war also Nötigung und deswegen strafbar. Ganz am Ende hat das Bundesverfassungsgericht die Urteile gegen diese Bewegung dann in den 70er Jahren wieder aufgehoben. Aber man sieht diesen Diskurs auch juristisch durch verschiedene Instanzen, dass es schon eine Gratwanderung ist. Ist der zivile Ungehorsam? Ist es Nötigung? Ist es eine Straftat? Oder ist es eine Form des demokratischen Protestes, der zu tolerieren ist in einer demokratischen Gesellschaft, wie wir sie hier haben? Bei Lepple muss man sagen, also der ist Mitglied der CDU, war bei der christlichen Studentenverbindung, war ein Mitglied, war auch AStA-Vorsitzender, also jetzt auch eher dem heute konservativen Lager zuzuordnen, aber damals, also Rädelsführer, wie es dann so schön heißt, dieser Demonstration durch eine Sitzblockade. Und das ist ja das, was die letzte Generation tatsächlich heute auch noch macht. Und jetzt mit diesen Beispielen, was heißt das denn jetzt? Also macht das oder kann das funktionieren, was die letzte Generation tut? Ist das der richtige Weg? Wird das dazu führen, dass man die Bundesregierung und auch die Landesregierung dazu bewegt, mehr Klimaschutz, zu investieren? Denn was brauchen wir? Wir brauchen einen moralischen Druck. Ich habe ja schon gesagt, man muss die Bevölkerung für diese Motive begeistern können, dass es da eine Unterstützung gibt, aktiv wie passiv. Es muss ein öffentlicher Diskurs entstehen. Das beobachten wir ja. Es wird ja heftig diskutiert. Das Auto ist ja dem Deutschen liebstes Kind. Und der Eingriff in den Verkehr ist natürlich, den merken sehr viele, weil sie dann einfach ihrer Freiheit nicht nachkommen, mit ihrem Auto von A nach B zu fahren. Natürlich dann zu spät zur Arbeit kommen und zu Terminen etc. pp. Aber man hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Dennoch merkt man so ein bisschen, die Stimmung in der Bevölkerung scheint zu kippen. Das mag vielleicht auch daran liegen, es gibt ja dann noch die Aktionen gegen Gemälde oder Kunstwerke, dass die dann natürlich nicht selber zerstört werden, aber indirekt, also wenn dann irgendwie Ketchup oder Farbe auf das Schutzglas vor wichtigen Gemälden, Kunstgegenständen gekippt wird und sich dann festzukleben. Da muss ich sagen, also ob man damit die richtige Zielgruppe erreicht, weite Teile der Bevölkerung, denen wahrscheinlich ein Museum und ein Gemälde, ich weiß nicht, egal ist. Es fehlt auch so ein bisschen der direkte Bezug. Was hat das Gemälde mit dem Klimawandel, das Museum mit dem Klimawandel zu tun? Auch wenn es berühmte Gemälde sind, dass man darüber natürlich eine mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Aber es, also ich persönlich muss sagen, ich sehe noch nicht so ganz genau den direkten Bezug oder Nutzen zum Klima. Das kann funktionieren, aber ich glaube, man erreicht auch die falsche Personengruppierung. Da ist jetzt keiner, der dann sagt, ach, das ist eine gute Aktion, das kann ich unterstützen, das ist zielführend. Bei dem Eingriff in den Verkehr durch die Sitzblockaden, das ist erstmal, also haben wir ja schon gesehen, aus der Historie eine Protestform, die funktionieren kann. Und dass dieser zivile Ungehorsam kann dazu führen, dass dann die Leute sagen, ach ja, das ist doch eine sichtbare Eingriff, weil wir haben ja gesehen, der Verkehrssektor in Deutschland bekommt sehr großen Anteil an den Subventionen. Da hat man dann schon den Link zum Klimaschutz. Aber auch da scheint oder wirkt es so, dass die Protestbewegung nicht die Bevölkerungsgruppen im Moment erreicht, um eine Unterstützung, um die Unterstützung so groß werden zu lassen, dass dann politischer Druck entsteht durch diese Protestform, damit am Ende des Tages, und das muss das Ziel sein, Gesetze geändert werden. Denn das ist das, das sind die Spielregeln, die wir haben in einem Land, ob das jetzt dann Deutschland ist oder sogar europäische Gesetze sind, aber das muss ja der Weg sein. Also, was könnte ein einfaches, schnell umsetzbares Ziel sein? Vielfach diskutierte Tempolimit. Wir wissen genau, dass ein Tempolimit auf den Autobahnen in Deutschland sehr schnell zu weniger Staus, weniger Toten und einer Verbesserung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor führen wird. Und dennoch, und auch viele, ein großer Teil der Bevölkerung steht dem auch offen gegenüber, dieser Gesetzesänderung, dieser Anpassung. Man hat es in den Niederlanden gesehen, die ja das Tempolimit auf 100 Kilometer pro Stunde auf den Autobahnen reduziert haben. Und das ist mittlerweile in der Bevölkerung, wird das sehr positiv gesehen. Und das ist in Deutschland aber aufgrund von dem Einfluss verschiedenster Interessensgruppen, lässt sich das Stand heute nicht durchsetzen. Das ist politisch wahrscheinlich eine ziemliche Katastrophe, weil es aber medial und durch Interessensgruppen gesteuert ist. Jetzt stellt sich die Frage, kann das denn dann funktionieren, was die letzte Generation da macht? Was braucht man denn eigentlich, damit dieser Protest, der jetzt schon einige Monate läuft, erfolgreich ist? Auch da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu. Eine ist von Erica Chenoweth, die ist Professorin an der Public, Professor of Public Policy an der Harvard Kennedy School. Die hat untersucht mit Kolleginnen, wie funktioniert eigentlich erfolgreicher ziviler Ungehorsam? Was muss dazu zusammenkommen? Und die haben sich angeguckt von 1900 bis 2006, welche Kampagnen waren erfolgreich und welche waren nicht erfolgreich. Und dann noch getrennt nach, also ziviler Ungehorsam, der gewaltfrei war, und gewalttätigen Prozessen oder Proteste. Wie effektiv ist so eine Protestform? Und tatsächlich stellt man Folgendes fest: Die nicht gewalttätigen Kampagnen haben eine doppelt so hohe Erfolgschance wie gewalttätige Protestformen. Das heißt also, wenn ich dazu übergehe, dass mein ziviler Ungehorsam irgendwann kippt in Gewalt, ob das jetzt erstmal Gegenstände ist, aber vielleicht im zweiten Schritt auch gegen Menschen, dann sind diese Protestformen meistens nicht erfolgreich. Die friedliche, der gewaltfreie Protest hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, muss man aufpassen. Aber aus der Historie jetzt der letzten gut 100 Jahre zeigt sich, gewaltfrei funktioniert eher, weil man damit mehr Bevölkerung für sich gewinnen kann. Denn das Problem bei gewalttätigen Protesten ist, da zieht die Bevölkerung nicht mit. Man hat natürlich auch mehr Repressalien zu befürchten. Was funktionieren kann, Und das hat man ja dann, Beispiel ist sicherlich da, ein berühmtes Beispiel ist Gandhi mit seiner Unabhängigkeitsbewegung in Indien, dass man mit Gewalt, also auf Gewalt, auf Staatsgewalt, nicht mit Gegengewalt reagiert. Das heißt also, man muss es dann aushalten, wenn Gewalt angewendet wird gegen diese Gruppierung, nicht mit Gegengewalt zu antworten, indem man dann zurückschlägt, zurückschießt oder was auch immer macht, Bomben schmeißt, sondern das in Kauf nimmt, also, ne, steht ja selbst schon in der Bibel, dass man auch die zweite Wange hinhalten soll, wenn man auf die erste geschlagen wird. Das funktioniert langfristig besser, wobei natürlich das Individuelle, man muss sich natürlich klar machen, also man erleidet als Person, als Protestant, tierende Person Repressalien, man wird verhaftet, man wird physischer Gewalt ausgesetzt und die muss man ertragen, um am Ende erfolgreich sein zu können. Das ist kein Zwang, dass das funktioniert, aber die Historie zeigt, und das ist dann die sogenannte 3,5%-Regel, die Chenoweth aufgestellt hat. Wenn man es schafft, 3,5% der Bevölkerung für sich zu gewinnen, dann ist man, ist diese Bewegung erfolgreich. Das zeigt also jetzt die Auswertung der Daten der letzten 100 Jahre. Also wenn 3,5% der Bevölkerung aktiv teilnehmen an den Protesten ist, und zwar an diesen, ich sag mal, zivilen Ungehorsamsprotesten, die gewaltfrei sind, dann zeigt sich, dann führt dieser Protest zum Erfolg. Das ist natürlich mal eine Zahl. Also 3,5% der Bevölkerung heißt jetzt in Deutschland, wir brauchen na, knapp 3 Millionen Menschen, die dort unterstützen. Da sind wir natürlich, was den Klimawandel angeht, im Moment bei weitem nicht. Aber tatsächlich, und das war jetzt auch im Rahmen dieser Forschung ein Ergebnis oder teilweise auch etwas überraschend, dass also gewaltfreie Aktionen erfolgreicher sind. Man muss auch einen großen Baukasten an Methoden nutzen oder eine Vielfalt an Methoden. Also das können Streiks sein, das sind Boykotte, die nicht alle zielführend sein müssen, zivile Ungehorsam etc. Dann hat man eine höhere Sichtbarkeit und auch Möglichkeiten der Beteiligung. Auch da kann man sagen, ja gut, ist dann so die Abstimmung mit den Füßen, funktioniert die? Ja, wenn man diese 3,5% der Bevölkerung mitnehmen kann. Jetzt, wenn es um Regimeumstürze geht, auch das wurde natürlich untersucht im Rahmen dieser Betrachtung, also dass dann Revolutionen am Ende untersucht wurden, die erfolgreich waren, wenn natürlich Polizei und Militär sich auf die Seite der Protestbewegung wechseln. Das ist jetzt in Deutschland bezogen, sicherlich zumindest, dass die Polizei dort anders agiert als bei normalen Demonstrationen, sondern eher Sympathien zeigt und keine Ablehnung und das ist im Moment ja eher bei der Last Generation eher eine ablehnende Haltung, dann steigt natürlich signifikant die Chance, wobei das bezieht sich eher dann auf repräsentative, also auf Staaten mit, die eher autokratisch organisiert sind, nicht in der freiheitlichen Demokratie, wie wir sie in Deutschland oder in Europa haben. Das heißt also, dass diese Zahl die Gruppierung motivieren kann, dazu zählt dann sicherlich Last Generation. Man muss es also erreichen und das lässt sich schlecht steuern oder planen. Aber wenn man diese 3,5% hat, dann kriegt die Bewegung so viel Dynamik, dass es zu einem Wechsel kommt und dann am Ende halt zu den Änderungen der Gesetze, der Spielregeln, an die sich dann alle halten müssen. Da sind wir, glaube ich, im Moment noch weit von weg. Aber der Einklang der demokratischen Werte des zivilen Ungehorsams kann dazu führen, dass dann, dass die Bewegung an Zuspruch aus der Bevölkerung erhält. Und dann kann man etwas bewegen. Das funktioniert Stand heute nicht. Also die Fridays for Future-Bewegung, die nicht, also diesen zivilen Ungehorsam so noch nicht geht, sondern eher durch Demonstration und Aufklärung versucht, dass da ist im Moment, sieht man ja auch kein Vorwärtskommen, wenn man diese Bewegung jetzt schon einige Jahre und wirklich viel passiert ist oder viele Erfolge kann man da tatsächlich leider nicht vorweisen. Und Last Generation ist ja dann quasi der nächste Schritt des zivilen Ungehorsams. Der muss halt unbequem sein. Der geht auch über die demokratischen und vor allem die legalen Mittel leicht hinaus, ohne es zu übertreiben. Und damit kann man es dann schaffen, in so einer Bewegung, dass Regierungen sich anpassen. Das geht dann nicht nur über Debatten und Diskussionen und Wahlen und parlamentarische Diskussionen, sondern das ist eine weitere Form der demokratischen Meinungsäußerung. Und wenn das größere Gruppen machen oder wachsende Bevölkerungsgruppen machen, dann kann das funktionieren. Wie gesagt, also bei dieser 3,5%-Regelung, wenn wir 3 Millionen Menschen zusammenkriegen in Deutschland, die alle nicht nur sagen, ja, Klimaschutz wäre ganz gut, aber, sondern die sagen, jawohl, Klimaschutz ist gut und wichtig, ich mache da mit und ich setze mich auch auf die Straße oder mache eine andere gewaltfreie Protestform, die mir vielleicht kleinere Nachteile geben kann, dass ich vielleicht zumindest kurzfristig im Polizeigewahrsam genommen werden könnte, dann ist der Druck so groß, dann kippen Regierungen und passen sich dem Willen an. Das heißt, man braucht gar nicht die Mehrheit in der Bevölkerung, sondern es reicht, dass ich eine Gruppe, die eine signifikante Größe hat. Und das beobachtet man halt in den Bewegungen, die man auch, also bei den Suffragetten oder bei Martin Luther King hatte, dass solche Bewegungen funktionieren können. Was heißt das jetzt als Fazit für diese Klimaschutz-Protestbewegung? Im Moment habe ich jetzt persönlich das Gefühl, steckt man so ein bisschen in der Sackgasse. Es ist nicht so richtig zielführend. Die Bevölkerung ist vielleicht auch durch die Medien entsprechend beeinflusst, unterstützt dieses Ansinnen so nicht. Man sagt sich, oh, die Jugendlichen sollen mal erstmal arbeiten gehen und mal sehen, wie die Wirklichkeit so funktioniert. Dann kommen die auch zur Vernunft. Das ist sicherlich auch der falsche Weg dann der älteren Generation, sondern es ist klar, und deswegen auch der Name Last Generation, wir haben nur noch diese Generation, um den Klimawandel und die schlimmsten Folgen des Klimawandels aufzuhalten. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, haben wir oder werden wir katastrophale Folgen global spüren. Das geht ja schon los. Was jetzt funktionieren kann, weiß ich tatsächlich nicht. Welche Form des zivilen Ungehorsams funktionieren kann. Dennoch denke ich, müssen die jungen Menschen insbesondere unbequem bleiben, weitere Bevölkerungsteile mitnehmen durch Protestformen, die akzeptiert werden, ohne, und ich denke, das ist ganz wichtig, ohne dass es in Gewalt ausartet, denn das senkt den Zuspruch und damit die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, sodass sich dann nichts ändert. Also von daher, es bleibt abzuwarten, wäre zu wünschen, dass diese Formen des zivilen Ungehorsams erfolgreich sind. Vielleicht tut sich nochmal eine neue Gruppierung auf, eine neue Bewegung, die dann erfolgreicher ist. Vielleicht gewinnt die auch Zuspruch, wenn dann nochmal eine Klimakatastrophe in Deutschland passiert durch Extremwetterereignisse, was nicht zu hoffen ist, vor allem wenn es dann zu Personenschäden kommt. Also wenn man dann 2021 mit der Hochwasser im Ahrtal, wenn man daran denkt, also dass diese Folgen sollten ausbleiben, weil da Personen zu Schaden oder zu Tode kommen. Das kann nicht der Motivator sein, so einer Bewegung sich anzuschließen. Aber dennoch ist der zivile Ungehorsam grundsätzlich eine gute, eine funktionierende Protestform in einer Demokratie, auch in einer Autokratie. Aber es funktioniert auch in einer Demokratie. Man muss halt nur gucken, welcher Weg ist der richtige, um am Ende zum Erfolg zu kommen, dass sich Gesetze ändern können. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit Klima und Kohle, dem Campus Talk, gemeinsam mit Christian Kamlott. Und in 2 Wochen werden wir uns dann mal mit einem Jahresrückblick für das Jahr 2023 beschäftigen. Wie haben sich die regenerativen Energiesysteme in Deutschland, europaweit, auch weltweit entwickelt? Wie sieht es mit den fossilen Energiesystemen aus? Der Blick hauptsächlich erstmal auf Deutschland. Wie hat sich die Stromproduktion entwickelt? Wir haben ja die Kernkraftwerke jetzt 2023 abgeschaltet. Was hatte das für Folgen auf den Stromimport, Export? Wie sieht es mit den übrigen fossilen Energieträgern aus? Insbesondere natürlich mit den Kohlekraftwerken. Mussten die jetzt einspringen oder Wie sieht es jetzt in der Jahresbilanz aus mit Stromimporten, insbesondere aus Polen, mit dem Kohlestrom, mit dem Strom aus der Kernenergie aus Frankreich? Und ja, wie haben sich denn die Erneuerbaren eigentlich entwickelt? Zubau, Photovoltaik, Wind, Speicher natürlich auch. Und wie sieht die Stromproduktion aus den bestehenden regenerativen Energiesystemen aus? Das werden uns dann in der nächsten Folge in 2 Wochen mal etwas genauer im Jahresrückblick ansehen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.